Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, drei Verse aus dem Kolosserbrief begleiten uns heute Vormittag im vierten Kapitel. Der Verfasser schreibt: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Liebe Schwestern und Brüder, vor ungefähr 33, 34 Jahren war an der Münchner Theologischen Fakultät, an der ich studiert habe, ein besonderer Tag. Es war ein Gastprofessor da, der ein Seminar halten wollte, ein kurzes, ein Referat, eine Vorlesung mit anschließendem Gespräch zum Thema Besessenheit. Naja, als junger Student ist man hin, denn der Professor hatte einen berühmten Namen. Und er fing an, seinen Vortrag zu halten über die biblische Begrifflichkeit der Besessenheit. Und so wie man es aus dem biblischen Zeugnis kennt, da gibt es immer eine Person, die eigenartige Verhaltensweisen an den Tag legt, wo man dann eine Besessenheit durch einen Dämon feststellt. Und wenn sie Glück hatte, wurde dieser Dämon dann durch Jesus ausgetrieben. Eigenartigerweise kam dieser Gastprofessor dann noch weiter zu sprechen. Und er stellte die These auf: Nicht nur einzelne Menschen können besessen sein, sondern ganze Systeme. Sogar ein ganzes Staatssystem kann von einem Dämon besessen sein oder mehreren. Und dass das nicht nur damals in biblischer Zeit so gewesen sei, sondern dass das auch heute noch so wäre. Und dann startete er einen Aufruf gegen solche besessene oder Unrechtssysteme zu kämpfen. Mit einem leidenschaftlichen und einem eindringlichen Appell. Einer der Seminarteilnehmer, ein junger Student, stand auf und sagte: Aber Herr Professor, in der Tradition, in der ich lebe und meine Familie, da gibt es schon eine Form, um gegen Besessenheit vorzugehen, mit Fasten und mit Gebet. Und dann kam von diesem Professor eine Reaktion, die keiner erwartet hatte. Er schrie los: Es ist genug gebetet worden. Ich habe mir damals gedacht: Holla, das ist ja nicht unbedingt der Stil, mit dem ein Professor in einem Seminar mit seinen Studenten umgeht. Und wie kann ein evangelischer Theologieprofessor die These aufstellen, es ist genug gebetet worden? Ich habe es dann später kapiert. Dieser Mann war Professor Ernst Käsemann aus Tübingen. Er ging später als der zornige alte Mann in die Geschichte ein. Und kurz zuvor hatte Ernst Käsemann erfahren, dass seine Tochter Elisabeth, die ihren Freiwilligendienst in Argentinien ableistete, dort von der Militärjunta gefangen genommen, gefoltert und umgebracht wurde. Für ihn war zu diesem Zeitpunkt etwas auseinandergebrochen, was eigentlich zusammengehört: das Beten und das Handeln. War für den einen jungen Studenten nur das Beten und ansonsten die Finger von der Wirklichkeit weglassen der richtige Weg? Ob es der richtige ist, steht dahin. Und für Ernst Käsemann war alles Beten umsonst gewesen, über Wochen und Monate hinweg. Er hatte seine Tochter verloren. Und für ihn blieb Handeln, Kampf aufnehmen. Eigentlich gehört es aber zusammen. Martin Luther zitiert zum Beispiel den Kirchenvater Hieronymus: Alles Werk der Gläubigen ist Gebet. Alles, was du tust, ist Gebet. Alles, was du tust, tu im Gebet. Das zitiert er an anderer Stelle, als er von einem Freund, einem Barbier, mal gefragt wird, wie denn das so mit dem Gebet sei. Weil dieser Barbier, wie heutzutage die Friseure auch, sehr viel in Gesprächen sich befunden hat. Ja, als wenn er nicht nur Haare geschnitten, sondern auch die neuesten Nachrichten ausgetauscht. Wenn man noch zum Friseur muss, im Gegensatz zu mir. Dieser Freund, dieser Barbier, stellte diese Frage nach dem Gebet. Und Luther, der gerade anscheinend ein bisschen Zeit hatte, setzte sich hin und schrieb eine kleine Abhandlung, ein Büchlein, mit dem Titel »Eine einfältige Weise zu beten«. Und ganz am Anfang gestand er darin, dass es ihm gar nicht so leicht fällt, konzentriert zu beten, sondern dass er immer wieder zerstreut wird, lustlos ist, dass es ihn Kraft kostet zu beten. Die Offenheit hat im Übrigen seinen Freund ziemlich beeindruckt. Und vielleicht hat deswegen Luther auch, um sich Rückenstärkung und Rückendeckung zu holen, Hieronymus zitiert. Auch dann, wenn er bei seiner Arbeit als Christ auch ein bisschen unlustig gerade gewesen ist. Vielleicht hat er aber auch zurückgeguckt auf Benedikt von Nursia, auf dessen Regel, ora et labora. Bete und arbeite. Die Arbeit braucht das Gebet und das Gebet braucht das Handeln. Es gehört zusammen. Im letzten Jahrhundert beobachtete ein junger Mann seinen Vater mit schöner Regelmäßigkeit. Der Vater war evangelischer Pfarrer und er ging regelmäßig zum Beten in die Kirche. Nicht in seine evangelische, sondern in die nächstgelegene großartige katholische Kathedrale. Am Anfang beobachtete der Junge seinen Vater, wie er in der Bank saß, zur Ruhe kam, still verharrte und dann nach einer Weile mit einem ganz entspannten und fröhlichen Gesicht die Kirche verließ. Nach einer Weile, einigen Wochen, Monaten, Jahren tat es ihm der Junge gleich. Er begleitete seinen Vater. Und er tat es ihm auch weiter gleich. Nach einigen Zögern beschloss er, Theologie zu studieren. Wie sein Vater. Als er erwachsen war, war er sich nicht sicher, ob er das Amt eines evangelischen Pfarrers antreten möchte. Und er bezog ein kleines Anwesen. In dieses Anwesen zog er sich zurück, um zu sich selbst zu finden. Auch im Gebet. Dieses Anwesen lag in der Nähe der Grenze. Und in der Zeit, in der Frankreich von den Nazis besetzt war, kamen immer wieder Menschen zu ihm, die in Not waren. Und er half ihnen über die Grenze in die Schweiz. Er blieb nicht lange allein. Erst kam einer dazu, dann zwei, dann drei. Sie lebten in diesem kleinen Anwesen, beteten, arbeiteten und halfen. Und als sie sieben Menschen waren, gründeten sie eine Gebetsgemeinschaft, einen Ort. Und von diesem Orden, von diesem Ort, ging ein Licht aus, das man lange, lange Zeit in Europa nicht mehr gesehen hatte. Dieses Licht leuchtet heute noch. Dieser kleine Ort mit dem Anwesen, das natürlich heftig gewachsen ist, steht im Burgund, in der Bourgogne, in Thésée. Und der junge Mann, der seinen Vater beim Beten beobachtet und dann später begleitet hatte, ist niemand anders als Roger Schütz, der auch im hohen Alter dieses gemeinsame Leben mit den Brüdern, aber auch dieses gemeinsame Leben von Beten und Handeln vorgelebt hat und der eine so hohe Anziehungskraft auf junge Menschen hatte, die in ihm etwas suchten und finden konnten, was ein heiles Leben bedeutet. Nicht nur junge Leute kamen zu ihm, sondern man hat es gesehen, als damals Papst Johannes Paul II. Gestorben war und der Trauergottesdienst stattfand auf dem Petersplatz, hat er vom damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, der ja strikt gegen jegliche Abendmahlsgemeinschaft mit Nichtkatholiken ist, die Kommunion, sprich das Abendmahl, empfangen. Selbst dort ist ein tiefer Eindruck entstanden. Durch einen Menschen, der es geschafft hat, sein Leben in Einklang zu bringen zwischen Gebet und Handeln. Die alte Mönchsregel der Benediktiner, die gilt nicht nur für Mönche und Nonnen, nicht nur für Ordensleute, die gilt für uns auch. Alles, was wir tun, soll und will ein Gebet sein. Wer arbeitet, sagt Luther, betet doppelt. Der Verfasser des Kolosserbriefs sagt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagen. Wenn wir es schaffen, so zu leben, was geschieht? Nicht wir allein tragen jegliche Verantwortung für unser Handeln, sondern wir gleichen es mit Gottes Willen an. Wir wanken nicht durch die Wirklichkeit, sondern wir wissen deutlicher, wo es entlang geht. Beten und arbeiten, das sind keine Gegensätze, sondern es sind zwei Seiten einer Medaille. Und diese Medaille heißt Leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.